Hallo und herzlich willkommen zu Litre, dem Literaturreview aus der ZHDK. Mein Name ist Maxine und zu Gast heute ist Leonard in unserer 5. Folge der 2. Staffel. Er stellt uns heute Der gelbe Elefant von Heinz Strunk vor. Hallo Leo.
Ja, hallo, schön hier zu sein. Ich habe ein tolles Buch dabei und ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal hinten an auf dem Buchrücken und lese euch einfach mal kurz vor, was da draufsteht.
Die Welt von Heinz Strunk ist der unseren in vielem ähnlich. Aber im Alltäglichen lauern hier immer Überraschung, Wunder, Grauen. Die Geschichten in diesem Buch erzählen von einer Seniorenorganisation namens Freiwillig über die Klippe und von einem Autoausflug in die Prähistorie. Ein Experte erlebt in der Sendung von Markus Lanz seinen Höllensturz, ein Bauer in der Großstadt und ein Tourist bei der Thai-Massage am Strand.
Das klingt ja sehr vielfältig und nicht wirklich nach einem typischen Roman, sondern eher nach einer Geschichtensammlung.
Genau, also jedes Kapitel erzählt eine eigene Geschichte. Manche sind nur eine halbe Seite lang, andere haben schon eher so Kurzgeschichtenlänge. Und auch die Form variiert total stark. Also manche klingen so nach Zeitungsreportage, andere sind in Briefform verfasst. Eine Geschichte teilweise in Stichpunkten. Also es ist schon eher eine experimentelle Herangehensweise.
Und die Charaktere wechseln auch ständig?
Genau, auch die wechseln in jeder Geschichte. Es gibt in der Hinsicht keine klassische Heldin, keinen klassischen Helden. Die Figuren sind mehr so einfache Leute, wenn man so will. Menschen, die du an der Bushaltestelle triffst, die freitags zum Griechen gehen und die in den meisten Geschichten eher eine Nebenrolle spielen. Und ich hatte beim Lesen immer wieder eine andere Textstelle aus einem anderen Roman im Kopf, und zwar Der Idiot von Dostojewski. Da erklärt er nach 2 Dritteln des Buches plötzlich, wie er seine Charaktere entwirft. Und da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen.
Es gibt Menschen, von denen man schwer etwas sagen kann, dass sie mit einem Schlag und vollständig in ihrer wahrhaftig typischen und charakteristischen Art erfasst. Das sind jene Menschen, die man gewöhnlich die Gewöhnlichen, die Mehrzahl nennt und die in der Tat die überwiegende Mehrzahl jeder Gesellschaft bilden. Die Schriftsteller sind meistens bestrebt, in ihren Romanen und Erzählungen sich der Typen einer Gesellschaft zu bedienen und sie mit Kunst anschaulich darzustellen. Typen, die in der Wirklichkeit außerordentlich selten komplett anzutreffen sind, die aber trotzdem beinahe wirklicher sind als die Wirklichkeit.
Also nochmal fürs Verständnis, er bringt danach auch noch dieses Beispiel. In Wirklichkeit klettert niemand, wenn er Muffensausen kriegt, bei der Hochzeit vorher aus dem Fenster. Allein schon, weil es zu kompliziert ist. Aber trotzdem kennen wir irgendwie alle das Gefühl, dass man zweifelt. Und der gelbe Elefant ist wie eine Sammlung dieser Typen, die vielleicht wirklicher sind als die Wirklichkeit. Aber es sind auch Typen, mit denen wir uns eher ungern identifizieren.
Klingt spannend. Jetzt brauche ich, glaube ich, mal ein konkretes Beispiel.
Er heißt Mark. Wie der Popsänger Mark Forster und sieht auch so aus. 5 oder 6 oder 7 Tage Bart, Baseballcap, Basecap, Cap, Cappy, Sneakers, Jeans, Hoodie, Jacke, Outdoor ready. Nur die Brille fehlt. Mit dem Cappy ist er verwachsen wie ein Känguru mit seinem Beutel. Seine Kumpel, kleine, flachgesichtige Männer, sind auch so Cappy-Typen, Streetwear-Typen, Casual-Typen.
Also so ein bisschen so der Typ trägt mit Ende 30 noch Basecappy. Man kennt's irgendwie. Aber gleichzeitig baut Mark seinen Bulli aus, reist um die Welt, macht am liebsten Urlaub in Schweden, Traveler, Work-Life-Balance. Wie anders sind sie uns wirklich?
Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Weil ich und ein Freund von mir haben uns auch schon mal überlegt, einen Van zu kaufen und mit diesem in die Ferien zu gehen, vielleicht sogar Schweden. Also so fernab von uns ist es ja wirklich nicht. Und ich finde, das klingt auch gar nicht so unsympathisch.
Genau, deswegen hören wir jetzt am besten direkt noch ein Beispiel von Choleriker Rolf, der gerade dabei ist, ein älteres Pärchen anzupöbeln.
Rolf ist derart in Rage, dass er nicht registriert, wie sich von der anderen Seite ein Mann nähert. Ein Fremder, der versucht, sich mit Hilfe eines Stadtplans zu orientieren. Crazy, dass es immer noch Leute ohne Google Maps gibt. Er nähert sich dem tobenden Rolf und man glaubt es kaum, fragt ihn nach dem Weg. Ganz höflich, ganz ruhig, als hätte er es mit einem ganz normalen Menschen zu tun. Entschuldigung, kennen Sie sich zufällig in der Gegend aus? Und was macht Rolf? Anstatt ihn auf der Stelle niederzubrüllen oder zu schlagen, schraubt er sich aus seiner Bank, bleibt leicht schwankend neben dem Fremden stehen und beugt sich über die Karte. Er konzentriert sich mit den letzten verbliebenen Gehirnzellen, deutet nach links, ach nein, Entschuldigung, geradeaus und den zweiten Ausgang, dann einfach die Straße runter und sie kommen direkt zur Richardallee. Er spricht normal, fast leise, als wollte er seine ausgeschriene, heisere Stimme für die nächste Attacke schonen.
Jetzt könnte man sagen, die Moral von der Geschichte ist, dass der erste Eindruck täuscht.
Ja, also so einfach ist es dann doch nicht. Also es geht nicht darum, dass Menschen eigentlich im Kern gut sind. Vom Prinzip her ist es irgendwie immer das Gleiche. Man hat so einen ersten Eindruck, der eigentlich schon sehr judgy ist, sehr verurteilend und ungeschönt. Und trotzdem verfängt man sich irgendwie in diesen Figuren und fühlt mit ihnen mit. Und das eben mit Leuten, die oft in sehr prekären Lebenssituationen stecken.
Werden denn auch gesellschaftliche Konfliktthemen thematisiert?
Ja, teilweise auf eine etwas weirde Art. Also es gibt beispielsweise einen Text, der ist eine Art Science-Fiction-Dystopie im Jahre 2050, wo die demografische Situation insoweit gekippt ist, dass es deutlich mehr alte Menschen als junge Menschen gibt. Und weil eben rechte Parteien Zuwanderung verhindert haben, kommen viel zu viele SeniorInnen auf viel zu wenig Erwerbstätige. Der Qualitätsjournalismus ist zusammengebrochen und es hat sich irgendwie so eine altersfeindliche Stimmung gerade auf Social Media breit gemacht. Und dann kommt diese schwedische Partei ins Spiel, FÖK, Freiwillig Över de Klippen, und die schlagen dann Senizide vor.
Was sind denn Senizide?
Senizide sind rituelle Altentötungen, also angeblich eine seit Jahrtausend praktizierte Methode. Kinder bringen ihre Eltern um, mit deren Einverständnis.
Wow, klingt ganz schön makaber.
Ja, und es gibt ein ähnliches Beispiel von radikalen Tierschützer Freddy. Der plant, die Köpfe der umsatzstärksten, wie er sie nennt, Hühnerkiller, Rinderschlechter und Schweinetotmacher zu entführen und einfach 3 Wochen unter den Bedingungen von Zuchttieren leben zu lassen und sie dabei mit Schlager zu bespielen.
Ja, eine Karikatur eines extremen Tierschützers klingt ein bisschen nach Boomer-Humor. Und ich denke, Heinz Strunk ist ja auch nicht mehr der Jüngste, oder?
Das stimmt. Also mir ging es stellenweise auch so. Und er ist nicht mehr der Jüngste, er ist Jahrgang 62, glaube ich.
Ja, ich denke, heute gehört die Biografie der schreibenden Person auch immer mit dazu. Kannst du uns auch ein bisschen mehr über Heinz Strunk erzählen?
Gerne. Heinz Strunk hieß ab Geburt Matthias Halfpape. Er gilt so ein bisschen als Alleskönner. Auf Wikipedia steht Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Und da stehen auch noch einige andere Sachen, die ihr euch dann selber durchlesen müsst. Unter anderem stehen da Sachen wie Abkehr vom evangelischen Glauben nach Psychoanalyse, Teil der neuen deutschen Welle-Band Täglich Morde. Und er hat, wie auch Dostojewski, wohl sehr viel Zeit im Casino verbracht. Also was sich da irgendwie durchzieht, ist, dass er kein einfaches Leben zu haben scheint. Er hat spät angefangen zu schreiben, mit über 40. Sein Erstling Fleisch ist mein Gemüse hat sich aber direkt 400.000 Mal verkauft.
Er scheint ein mega vielseitiger Mensch zu sein. Wie deutlich wird denn die Biografie von ihm in Der gelbe Elefant?
Das ist eine sehr gute Frage, weil nicht immer ganz klar ist, wer die Geschichte eigentlich erzählt. Die Erzählform wechselt auch von Kapitel zu Kapitel und in zumindest manchen Texten sind Werk und Autor sehr schwer voneinander zu trennen. Wo dann immer ein bisschen die Frage auch aufkommt, ob das Absicht ist. Also es gibt beispielsweise eine Geschichte, die heißt Nachrichten von Carola. Das sind einfach im Endeffekt Fanbriefe. Carola schreibt an Heinz, der auch von dem, was sie schreibt, irgendwie schon Parallelen zu Heinz Strunk hat. Und das ist auf jeden Fall kein Zufall.
Also hat er einfach Fanbriefe abgedruckt?
Das ist eben der Punkt, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er sich in einen Fan hineinversetzt, um die eigene Außenwahrnehmung zu ergründen. Wir wissen es wirklich einfach nicht. Und das ist eben auch das Interessante. Er spielt so mit dieser Autorenfrage. Er schreibt sich so ein bisschen in die einzelnen Geschichten mit rein. macht das irgendwie schwer trennbar. Man hat oft wirklich das Gefühl, man steckt im Kopf einer Person drin, man wird so ein bisschen hineingezogen, ob es dann Heinz Strunk ist oder einer seiner Charaktere. Und man ertappt sich dann auch teilweise selber bei seinen eigenen Gedanken, man wird so ein bisschen überführt, auch vielleicht gerade bei diesen etwas unschöneren Gedanken. Man kann das aber dann teilweise auch anders lesen. Das ist, finde ich, so das Problem, was ich an manchen Stellen doch mit dem Buch hatte, dass man dadurch, dass er sich so mit reinschreibt, beim Lesen ab und zu doch ein bisschen einen alten weißen Mann vor Augen hatte.
Natürlich ist sie keine zum Heiraten. Zu billig, trashig. Nur auf Ruhm und Geld aus. Das kapierten selbst die Fußballer mit ihren kleinen Fußballerhirnen. So kam sie über den Status des selbsternannten It-Girls nicht hinaus. Bitch, Party-Girl. Eine, die in der Luder-Liga ganz oben mitspielt.
Oh wow, haben wir es hier mit einem misogynen Autoren zu tun? Was denkst du?
Also ich glaub's eigentlich nicht. Es gibt immer wieder Geschichten, die auf jeden Fall auch Misogynie thematisieren. Es treten auch misogyne Männer auf oder deren Gedanken sind einfach alles andere als respektvoll gegenüber Frauen, aber die stehen eigentlich in den meisten Geschichten wie die größten Trottel da und so werden diese Gedanken auch irgendwie so ein bisschen, man beobachtet sie, man kommt eigentlich gar nicht drum rum, die dafür zu verurteilen, aber wie gesagt, wenn dann nicht klar ist, wer hier gerade spricht, dann hat es schon so ein Geschmäckle, dadurch, dass der Autor sich eben schon auch in dieses Werk irgendwie mit reinschreibt, dann liest man eben vielleicht sein Geschlecht auch mit.
Vielleicht ist jetzt auch der Moment, um auf den Stil einzugehen. Was hast du dazu gemerkt oder was ist dir aufgefallen?
Also erstmal finde ich es wirklich gut geschrieben. Das kam jetzt auch in den Textstellen, die wir ausgewählt haben, nicht immer so durch. Also es ist stellenweise wirklich, wirklich gut geschrieben und eben auch sehr experimentell. Also es gibt diese verschiedenen Formen, Briefformen. Manche Geschichten sind wirklich 5 Sätze und er schafft es wirklich auch in 5 Sätzen eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte wechselt in Stichpunkte und es passt perfekt. Die Senizid-Geschichte ist als Exposé für einen Roman verfasst. Also auch hier haben wir wieder diese Autorenfrage irgendwie mit drin. Und es gibt dann auch diese titelgebende Geschichte. Also es gibt die Geschichte Der gelbe Elefant, wo Heinz Strunk einen Traum beschreibt von einem Sachbuchautoren, der ein Buch über die Inkontinenz bei alten Männern schreibt und damit super berühmt wird. Ein scheinbar wiederkehrender Traum von Heinz Strunk.
Was du jetzt alles erzählt hast und auch die Textausschnitte, es klingt für mich sehr experimentell und auf jeden Fall nah am Autoren. Also mit diesen Romanmanuskripten, Fanbriefen, die man nicht weiß, ob sie echt sind oder nicht, Gedanken und Träume. Es scheint wie ein Blick über die Schulter.
Absolut. Also man hat echt das Gefühl, man schaut ihm über die Schulter, man schaut ihm teilweise in den Kopf und beobachtet nackte, rohe Gedanken. Und das ist für mich auch wirklich das, was das Buch so interessant macht. Man hat das Gefühl, im Kopf der Person zu sein und ihm wirklich beim Denken zuschauen zu können. Und das löst wirklich sehr interessante Reflexionsprozesse aus.
Sich reflektieren und kritisch hinterfragen ist ja auch wichtig und vor allem heute auch öfters ein Thema.
Genau. Und für mich bringt er da auch wie eine neue Perspektive, weil ich glaube, manchmal braucht man Abstand zu sich selber, um sich reflektieren zu können. Und vielleicht können wir uns gar nicht immer alle selber reflektieren. Mir ging es beim Lesen einfach so, dass man sich sehr viel in diesen Charakteren spiegelt und da sehr viel von sich auch wiederfindet und eben auch unschöne Sachen. Ich glaube, das regt aber gleichzeitig an, sich auch wieder mehr miteinander auseinanderzusetzen, sich eben im Gegenüber zu spiegeln. Man merkt dann irgendwie auch, am Ende sind wir alle gar nicht so unterschiedlich, auch wenn man das vielleicht nicht immer wahrhaben will.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und jetzt fehlt nur noch der Serviceteil.
Genau, wir haben gesprochen über Der gelbe Elefant von Heinz Strunk. Das ist 2023 im Rowohlt Verlag erschienen. 208 Seiten kosten 22 Euro. Und in der nächsten Folge stellst du ein Buch vor, Maxine. Willst du uns noch sagen, worum es geht?
Nächste Woche geht es um einen israelischen Hacker. Mehr verrate ich aber nicht. Bis dann.
Ciao. Thank you.